Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Liebe Freunde und Genossen, meine Damen und Herren des Diplomatischen Korps, liebe Gäste. Nehmen Sie die Gewissheit mit nach Hause, dass unsere Republik auch im fünften Jahrzehnt ihrer Existenz ein bedeutender Friedensfaktor im Zentrum Europas sein wird. Unsere Freunde in aller Welt seien versichert, dass der Sozialismus auf deutschem Boden auf unerschütterlichen Grundlagen steht.
Ich frage mich ja so ein bisschen, wie Erich Honecker überhaupt ernst bleiben konnte, als er diesen Toast aussprach. Am 7. Oktober 1989, zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR, hat er das gesagt. Also gerade mal rund einen Monat, bevor die Mauer fiel. Und wenn es nicht so bitter wäre, wäre es eigentlich fast zum Lachen. Ganz abgesehen von den wirtschaftlichen Problemen der DDR, da waren längst Demonstranten auf den Straßen, da wurden Proteste mit Polizeigewalt niedergeknüppelt und Hunderttausende waren so hoffnungslos, dass sie allen Mut zusammennahmen und aus der DDR flohen. Das alles ist jetzt rund 30 Jahre her und deshalb sehen wir gerade überall wieder diese bekannten Bilder von hupenden Autos und glücklichen Menschen, die über die Grenze strömen. Aber Leute, die Wende, die Vereinigung ist nicht Geschichte. Sie hat eigentlich nie aufgehört. Irgendwie stecken wir noch mittendrin. Ost und West, die Alten, genauso wie die, die erst nach dem Mauerfall geboren wurden. Das seht ihr an der Wirtschaft, an der Sozialstruktur, nicht zuletzt auch an den Wahlen, am Aufschwung der Rechtspopulisten. Am Mikro ist Katrin Ohlendorf, hallo. Und im Hörsaal fragen wir heute: Revolution, Einheit und dann?
Die Mauer fiel nicht einfach. Die Gesellschaft schmiss sie am Abend des 9. November 1989 um. Bereits bei der ersten freien Wahl 1990 zeigte sich, dass der Osten anders tickt. Für viele Ostdeutsche wurde der Westen tatsächlich zum Glück, zum Erfolg. Für viele andere trat das nicht ein. Sie wurden tief enttäuscht, weil sie gar keine Chance bekamen. Die Sozialstruktur Ostdeutschlands veränderte sich grundlegend. Das Schlagwort der Stunde, des Tages, des Jahres, der Jahre seit 1990 lautete Anpassung. Anpassung hieß, ihr müsst so werden, wie wir glauben, dass wir sind. Alles flog einem um die Ohren. Ab 1990 gingen auch die angenehmen Seiten verloren. Es geht nicht darum, diese Verhältnisse zu idealisieren. Aber sie müssen zur Kenntnis genommen werden, um zu verstehen, was Millionen verloren. Anerkennung stellt eine Bedingung für Selbstanerkennung dar. Demokratie benötigt Vertrauen.
Ilko Sascha Kowalczuk haben wir heute im Vortrag. Er ist Historiker und arbeitet in der Abteilung Bildung und Forschung der Stasi-Unterlagenbehörde. Eigentlich gerade ist er nämlich dort zu Forschungszwecken beurlaubt. Und Ingo Sascha Kowalczuk erforscht die DDR-Geschichte nicht nur, er hat die DDR auch selbst noch erlebt. Er ist nämlich in Ost-Berlin geboren, war 22 Jahre alt, als die Mauer fiel und hat auch seine ganz persönlichen Erfahrungen mit SED und Co. Weil er in dem System nämlich nicht mitmachen wollte, durfte er erstmal kein Abi machen, holte das später in der Abendschule nach und hat dann nach dem Mauerfall erst Geschichte studiert. Ja, und Ingo Sascha Kowalczuk hat viel zur DDR und Ostdeutschland geschrieben. Vor kurzem ist gerade sein Buch »Die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde« herausgekommen. Ja, und in diesem Buch zieht er eine Bilanz. Was ist bei der Wende eigentlich abgelaufen? Was im Einigungsprozess? Wie veränderte sich Ostdeutschland? Und wie sieht es heute in Ost und West aus? Warum hat der Rechtspopulismus zum Beispiel da so Konjunktur? Und wie hängt das alles zusammen? Und genau darum geht es auch in dem Vortrag jetzt, den er extra für euch im Studio gehalten hat. Und im Teaser ist das ja gerade schon so ein bisschen angeklungen. Kowalczuk macht richtig gut nachfühlbar, was für eine krasse Herausforderung das für die Menschen damals war, was ihnen abverlangt wurde, plötzlich und dann für eine lange Zeit immer wieder. Er erinnert also an das, was, ja, ich würde sagen, ziemlich oft vergessen wird, aber eben heute noch wichtig ist und heute noch nachwirkt. Wie plötzlich Millionen Menschen überrollt wurden von vielen, vielen Veränderungen und sich in einem unbekannten System neu erfinden mussten. Ja, und vieles lernen. Angefangen bei Demokratie. Kowalczuk macht gleich aber nicht nur das Gefühl der Zeit begreifbar, sondern liefert euch vor allem auch viele interessante Fakten dazu. Ja, und es geht gleich los. Vorab noch ein ganz kleiner Hinweis. Wir wollen auch von euch wissen, was verbindet euch 30 Jahre nach dem Mauerfall mit Ost und West? Und zwar ganz egal, ob ihr Vor- oder Nachwendekinder seid. Schreibt Deutschlandfunk Nova eure Geschichten, Erinnerungen und Gedanken und dann kommt unser Ost-West-Reporter-Team euch besuchen. Ja, und wie eure Storys zu uns kommen, verrate ich euch gleich nach dem Vortrag.
Revolution, Einheit und dann Ostdeutschlands Weg von der Diktatur in die Demokratie. Wir dürfen in diesem Jahr 30 Jahre Freiheitsrevolution gegen die SED-Diktatur und im nächsten Jahr 30 Jahre deutsche Einheit feiern. Ist aber auch allen nach Feiern zumute? Die Rechtspopulisten werden im Osten immer stärker. Aber ist das wirklich so neu? Stellt denn Ostdeutschland nicht bereits seit 1990 eine Sonderwahlzone dar, in der zunächst bis 2014/15 die Linkspopulisten aus der SED-PDS den Sonderfall darstellten, den nun die AfD übernommen hat? Und ist Ostdeutschland wirklich so besonders, wenn wir nach Italien oder Niederlande, Dänemark, Norwegen oder Finnland, England, Frankreich oder Belgien, nach Polen, Ungarn oder Tschechien schauen? Ich versuche in meinem Vortrag, drei sehr komplexe Vorgänge zu behandeln. Warum kam es zur Revolution 1989? Was hieß deutsche Einheit im Wirtschafts- und Sozialleben Ostdeutschlands in den frühen 1990er Jahren? Welche historischen Hypotheken belasten die Gegenwart Ostdeutschlands? Die Mauer fiel nicht einfach. Die Gesellschaft schmiss sie am Abend des 9. November 1989 um. Die kommunistische Diktatur war an ihr Ende gekommen. Die Welt schaute im Herbst 1989 atemlos nach Ostdeutschland, nach Ostberlin. Wahnsinn war der meistgebrauchte Ausruf. Es begann eine Zeit, als die Realität fast täglich die Fantasie überholte. Noch eben gerade, so schien es vielen, auf der Standspur verharrend, befanden sich auf einmal gleich mehrere Gesellschaften im Ostblock auf der Überholspur. Und das noch mit überhöhtem Tempo. Die Intronisierung Michail Gorbatschows im März 1985 zum Führer des Weltkommunismus stellte den Versuch dar, den Kommunismus zu retten, die tiefe Gesellschaftskrise im gesamten Ostblock zu meistern. Gorbatschow war nicht Reformator wider Willen, aber er wurde wider Willen zum Sargnagel des kommunistischen Systems. Das bislang geschlossene System hatte durchaus seine innere Logik. Der verschweißte Deckel, Mauern aller Orten, verhinderte die Explosion. Die leichte Öffnung des Deckels aber ließ den Dampf in alle Richtungen heraus, unkontrolliert, nicht mehr steuer- und kontrollierbar. Deshalb war die Abwehrhaltung gegenüber Gorbatschows Politik von Glasnost und Perestroika von SED-Chef Erich Honecker nicht widersinnig, sondern systemlogisch. Offenbar war ihm die Kesseltheorie eingeschrieben, nämlich dass eine leichte Öffnung unweigerlich zur Explosion führe. Gorbatschows Reformpolitik entfachte Hoffnung in der DDR. Wenn ausgerechnet in Moskau Reformen möglich waren, so die Meinung vieler, so müsse sich doch auch in der DDR etwas verändern lassen. Jahrelang versprach die SED, morgen, in der Zukunft, würde alles noch besser werden. Morgen blieb in den Vorhersagen der Ideologiewächter nicht nur eigentümlicherweise stets weit weg von der Gegenwart. Mitte der 80er Jahre entrückte die verheißungsvolle Zukunft immer stärker ins Nimmerland. Der gefühlte Abstand zum Westen und seinen offenkundigen Verheißungen, wie sie via TV allabendlich in Millionen ostdeutsche Wohnzimmer flimmerten, wurde immer größer. Gleichzeitig schwanden die Hoffnungen auf die Zukunft, je mehr sich die Crew um Honecker gegenüber der sowjetischen Reformpolitik hermetisch abschirmte. Sie regierte nicht nur gegen die Mehrheit der Bevölkerung, sie verlor auch immer mehr Terrain unter jenen, auf die sie sich bislang verlassen konnten. Die 2,3 Millionen Mitglieder der SED und die nochmals knapp 500.000 Mitglieder der eng mit der SED verknüpften vier Blockparteien. Zur Diktaturwirklichkeit gehörte, dass Millionen Menschen das System aktiv unterstützten und mittrugen, bis zuletzt. Die DDR trug in der zweiten Hälfte der 80er Jahre viele Züge einer Zusammenbruchsgesellschaft. Zwar hatte sich der Lebensstandard seit Ende der 50er Jahre erheblich verbessert, aber die Menschen wurden nicht zufriedener, weil der Abstand zum Westen zusehends wuchs. Honecker erfand 1971 eine Wirtschafts- und Sozialpolitik, die im Kern von dem Gedanken getragen wurde, so wie wir heute leben, werden wir morgen arbeiten müssen. Die Menschen sollten sozial befriedet werden. Heute neigen Wirtschaftshistoriker hingegen dazu, die DDR als Schwellenland einzustufen. Die Arbeitsproduktivität erreichte gegen Ende der 80er Jahre nur noch rund ein Drittel der in der Bundesrepublik. Die internationale Verschuldung wuchs und führte die DDR an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. Die Investitionsquote schrumpfte in den 80er Jahren. Die Menschen wurden satt, aber die Kosten dafür waren extrem. Die Subventionen für die Agrarproduktion stiegen, die Nahrungsmittelpreise aber blieben konstant. Die SED-Sozialpolitik ist teuer erkauft worden. Für den Staat war sie teuer, weil viele Ressourcen, die dringend in Investitionen hätten umgeleitet werden müssen, für Subventionen und Sozialprogramme verschleudert wurden und so genau das Gegenteil des politisch-ideologischen Ziels, die Legitimierung des Systems, bewirkten. Die Menschen nahmen am Ende der 80er Jahre die Sozialleistungen des SED-Staats als Selbstverständlichkeit hin. Ihre Legitimationskraft war verbraucht. Die Kehrseite dieser Sozialpolitik stand vor aller Augen. Man wusste, dass billige Mieten zugleich eine heftig umstrittene Wohnungsbaupolitik als Schattenseite zur Folge hatte. Die Menschen spöttelten, Ruinen schaffen ohne Waffen. Günstige Fahrpreise konnten die zerrüttete Infrastruktur, billige Bücher oder Mediengleichschaltung die Zensur- und Verbotspraxis nicht kompensieren. Hunderttausende Menschen hatten zwar einen festen Arbeitsplatz, ohne aber einer sinnvollen Arbeit nachgehen zu können. Die Lebenserwartung nahm seit Beginn der 80er Jahre entgegen einem internationalen Trend leicht ab. Die Umwelt war ein besonderes Krisensymptom geworden. Die DDR zählte in den 80er Jahren zu den größten Umweltsündern Europas. Die Bundesrepublik wirkte als Schaufenster wie ein Pfahl im Fleische. Auch die Kirchen erfüllten diese Funktion. Sie waren die einzigen Großinstitutionen, die im Weltanschauungsstaat programmatisch gegen die kommunistische Ideologie standen. Die Kirchen mit ihren Synoden und ökumenischen Versammlungen wurden zu Orten, wo demokratische Regeln und Verhaltensweisen eingeübt wurden. Es war kein Zufall, dass im Herbst 1989 so viele Pfarrer und Theologen zu den Wortführern der Bürgerrechtsbewegung avancierten. Der Fall der Berliner Mauer begann am 2. Mai 1989 in Ungarn. An diesem Tag kündigte die ungarische Regierung an, die Grenzbefestigung zu Österreich abzubauen. Außenminister Gyula Horn und sein österreichischer Amtskollege Alois Mock zerschnitten am 27. Juni 1989 symbolisch den ungarischen Stacheldrahtzaun. In den Jahren und Monaten zuvor war die Zahl derjenigen, die aus der DDR flüchteten, einen Ausreiseantrag gestellt hatten oder offiziell ausreisen durften, ständig angestiegen. Noch bevor die Sommerferien Anfang Juli begannen, hatten bereits rund 100.000 Menschen dem Land für immer den Rücken gekehrt. Darunter waren vor allem junge, gut ausgebildete und sehr gut verdienende Männer und Frauen. Im Sommer verschärfte sich die Krise, die SED-Führung schien sich in den Urlaub verabschiedet zu haben. Zugleich verabschiedeten sich zehntausende Menschen für immer. Sie flüchteten über Ungarn oder bundesdeutsche Botschaften in die Freiheit. Und die kleine Opposition suchte nach neuen Handlungsformen. In rascher Folge kamen Gründungsaufrufe für neue Bewegungen heraus. Bislang hatten sich viele Menschen gefragt, ob sie sich dem Flüchtlingsstrom anschließen sollten. Nun gab es eine neue Alternative, die nicht mehr nur hierbleiben oder weggehen, sondern nun auch einmischen oder weiter schweigen hieß. Und natürlich auch weiterhin das Regime zu unterstützen. Die meisten verhielten sich, wie bei jeder Revolution, passiv, warteten ab, hofften im Stillen, beobachteten hinter der Gardine das Geschehen. Revolutionen sind immer Kämpfe von Minderheiten um die Mehrheit. Siegt die Revolution, so siegt sie gegen ein Krisen-, ein geschwächtes System. Aber sie siegt auch über die Angst. So geschah es im Herbst 1989. Den vielen gingen wenige Mutige voran. Am Montag, den 9. Oktober, herrschte eine unglaubliche Anspannung im gesamten Land. Es war der Tag der Entscheidung. Es gab nur ein Thema. Kommt heute Abend in Leipzig die militärische Niederschlagung der Demonstration oder kommt sie nicht? In vier Leipziger Kirchen hatten sich am Nachmittag tausende Bürgerinnen und Bürger zum Montagsgebet eingefunden. Als sie etwa eine Stunde später die Kirchen verließen, warteten draußen bis zu 70.000 Demonstranten. Zehntausende skandierten: Wir sind das Volk. Kurz nach 18.35 Uhr entschieden Leipziger SED-Funktionäre, nicht einzugreifen. Von diesem Tag an war klar, dass die Revolution von nun ab friedlich verlaufen würde. Der 9. Oktober 1989 ist im deutschen Revolutionskalender, was den Franzosen der 14. Juli 1789 bedeutet. Am 17. und 18. Oktober folgte Honeckers Rücktritt. Nun wurden aus Zehntausenden Mutigen Hunderttausende, die sich beteiligten. Millionen blieben aber auch jetzt passiv. Nicht wenige waren geschockt, dass ihr System, das sie aus innerer Überzeugung mitgetragen hatten, nun rasch zerfiel. Die Maueröffnung am 9. November war bereits in einem Planspiel im August 1989 ersonnen worden. Den Kessel kurzzeitig öffnen, um ihn dann wieder hermetisch abzuschließen. Nach dem 9. November 1989 gelang dies nicht mehr obgleich auch noch solche Ideen erwogen wurden. Die Inszenierung der Maueröffnung durch Egon Krenz und Günter Schabowski war ein großes Schauspiel zweier politischer Dilettanten, die nicht einmal ansatzweise mit den Folgen gerechnet hatten. Nach dem Mauerfall war das Schicksal von SED und DDR besiegelt. Die DDR war nur als politische, ökonomische, gesellschaftliche Alternative zur Bundesrepublik denkbar. Die erste Sitzung des zentralen runden Tisches, an dem Regierung und Opposition über die Machtübergabe zu verhandeln begann, fand am 7. Dezember statt. Die Einberufung bedeutete einen politischen Sieg der Opposition. Der runde Tisch wollte die Offenlegung der ökologischen, wirtschaftlichen und finanziellen Situation in unserem Land bewirken und Vorschläge zur Krisenüberwindung vorlegen. Als Kontrollorgan forderte er, rechtzeitig vor wichtigen rechts-, wirtschafts- und finanzpolitischen Entscheidungen informiert und einbezogen zu werden. In diesem Selbstverständnis wird deutlich, wie sehr sich die oppositionellen Teilnehmer bewusst waren, dass ihnen eine demokratische Legitimation fehlte, sie nur demokratische Wahlen vorbereiten könnten und daher Kontrollaufgaben wahrnehmen und die Öffentlichkeit informieren müssten. Bis zum Wahltag am 18. März 1990 sah es so aus, als würden die Sozialdemokraten überlegen gewinnen. Der Wahlkampf war allein geprägt von der Frage, wie die deutsche Einheit gestaltet werden könnte. Die Allianz für Deutschland, ein Bündnis aus Ost-CDU, Deutscher Sozialer Union und demokratischen Aufbruch, stand für den schnellsten Weg zur Einheit. Ihre Formel lautete: sofortige Einführung der D-Mark. Mehr konnte niemand bieten. Damit waren Wahlversprechen verbunden, wie die Umstellung der Löhne, Renten und vor allem Sparkonten im Verhältnis von einer DDR-Mark zu einer D-Mark. Wahlversprechen, die unhaltbar waren. Heute nennt man so etwas Populismus. Als die ersten Wahlprognosen im Fernsehen am 18. März bekannt gegeben wurden, überraschte lediglich die hohe Wahlbeteiligung niemanden. Sie lag nach dem amtlichen Ergebnis bei 93,4%. Die Allianz für Deutschland erhielt 48% der Stimmen. Der prognostizierte Wahlsieger SPD lag bei knapp 22%. Die SED-PDS folgte mit 16,4%. Fast 1,9 Millionen Erwachsene hatten sich für die Kommunisten entschieden. Das liberale Bündnis brachte es auf 5,3%. Die Bürgerrechtsbewegung ging unter. Die Wahlen fielen eindeutig aus, weil 75% der Wähler für die von CDU, CSU, SPD und FDP unterstützten Parteien gestimmt hatten. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher gratulierte Kanzler Kohl zum Wahlsieg, was den Nagel auf den Kopf traf. Auffällig am Wahlergebnis war ein deutliches Nord-Süd, ein Stadt-Land-Gefälle und Unterschiede zwischen Hand- und Kopfarbeitern im Wahlverhalten. Je kleiner die Städte und Gemeinden, je höher der Anteil der Stimmen für die Allianz. In fast 100 von 237 Stadt- und Landkreisen, vor allem im Süden, erhielt die Allianz über 50% der Stimmen. In 13 Kreisen erhielt die SPD weniger als 10%. Davon lagen 12 im sächsischen Bezirk Dresden. Mehr als 30% errang die SPD in 40 Stadt- und Landkreisen, darunter alle 11 Ostberliner Stadtbezirke sowie fast alle Kreise im alsbald wiedergegründeten Land Brandenburg. Die SED-PDS wurde in 35 Kreisen, Schwerpunkte der thüringische Bezirk Erfurt und der sächsische Bezirk Karl-Marx-Stadt Chemnitz, mit weniger als 10% Wähleranteilen abgestraft. Das beste Ergebnis mit 38,4% erhielt sie in Berlin-Hohenschönhausen, einem Konzentrationspunkt von Stasi-Mitarbeitern und SED-Funktionären. In weiteren 8 Kreisen votierten mindestens 30% für die SED. Die Listenverbindung Bündnis 90, bestehend aus dem neuen Forum der Initiative Frieden und Menschenrechte und Demokratie jetzt, erhielt nur in den 11 Ostberliner Stadtbezirken sowie den Städten Leipzig und Dresden mehr als 5% Stimmenanteile. Die höchsten verbuchte sie im Prenzlauer Berg mit 8,5%. Die eigentliche Sensation bot die Wahlanalyse bezogen auf die soziale Zusammensetzung der Wähler und Wählerinnen. Mehr als jeder zweite Wähler der Allianz war ein Arbeiter, aber ebenso wählte mehr als jeder zweite Arbeiter die Allianz. Die Unterschiede zum alten Bundesgebiet waren dramatisch, vor allem was die SPD anbelangte. Bereits bei der ersten freien Wahl 1990 zeigte sich also, dass der Osten anders tickt. Ganz anders sogar. Zunächst aber gehört es vielleicht zur besonderen Ironie der Geschichte, dass der Arbeiter- und Bauernstaat, die SED-Diktatur, den demokratisch legitimierten Todesstoß ausgerechnet von jenen erhielt, in deren Namen das Gesellschaftsexperiment jahrzehntelang gegen Widerstände, Widerwillen und mit vielen Opfern durchgepeitscht worden war. Die andere Seite dieser Geschichtsironie ist nicht komisch, sondern tragisch, jedenfalls millionenfach. Denn ausgerechnet jene Wählergruppe, die der CDU ganz entscheidend zu den Wahlsiegen verhalf, war im Transformationsprozess jene soziale Gruppe, die am meisten verlor. Denn keine Sozialgruppe, wie sich schnell zeigte, war so von Arbeitslosigkeit und Strukturumbrüchen betroffen wie die Arbeiter und Arbeiterinnen. Der Wahlausgang am 18. März bedeutete eine politische, wirtschaftliche und sozialpolitische Richtungsentscheidung. Die Revolution hatte ihr institutionelles Korsett gefunden. Die Einführung der D-Mark am 1. Juli 1990 ist von Millionen frenetisch gefeiert worden. Mit den drastischen Folgen dieser Währungsübernahme hatte von den Feiernden kaum jemand gerechnet. Der DGB-Vorsitzende Heinz-Werner Mayer brachte Anfang August 1990 auf den Punkt, was sich seit 1. Juli 1990 in der DDR abspielte. Ihm käme es so vor, sagte Mayer, als würde versucht werden, während einer rasanten Autofahrt die Reifen zu wechseln. 1989 wies die DDR 9,7 Millionen Beschäftigte auf. 1993 waren es noch 6,2 Millionen. Der Anteil der Facharbeiter bei den Arbeitslosen betrug etwa 2/3. Hinzu kamen noch rund 20% un- oder angelernte Arbeiter. Über die Hälfte der Arbeitslosen waren weiblich. Im Laufe des Jahres 1991 begann der Anteil 2/3 zu erreichen, sodass doppelt so viele Frauen erwerbslos gemeldet waren wie Männer. Die Verliererinnen waren Arbeiterinnen. Hinzu kam, dass die statistisch errechnete Arbeitslosenquote für den Zeitraum 1990 bis etwa 1994 sozialhistorisch die reale Arbeitslosigkeit nur sehr unzureichend erfasst. Doch diese war entscheidend für ostdeutsche Wahrnehmungen des Einheitsprozesses. Einerseits setzte sie die Erwerbstätigen erheblich unter Stress, weil Arbeitslosigkeit als Gefahr über allen schwebte. Andererseits bedeuteten gerade Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ABM abgekürzt, Umschulungsmaßnahmen oder Kurzarbeit, meist bedeutete dies bis 1994 auf Null gesetzt zu sein, in der ersten Hälfte der 1990er Jahre oft nichts anderes als real arbeitslos zu sein oder zu werden. Die Maßnahmen brachten oft nichts und frustrierten nur noch mehr. Hunderttausende durchwanderten mehrere ABM oder Umschulungen, um nach Auslaufen der Förderung endgültig und nunmehr offiziell arbeitslos zu werden. Kurzarbeit war meist nichts anderes als eine Chiffre für aktuelle Beschäftigungslosigkeit und künftige Arbeitslosigkeit. Besondere Formen der Arbeitslosigkeit, die für den mentalen Prozess des Vereinigungsprozesses meist unterschätzt werden, finden gar keinen Eingang in die Statistiken. Die Vorruhestandsregelung zum Beispiel haben ganze Jahrgänge der über 55-Jährigen aus dem Arbeitsprozess herausgelöst, sodass sie in den offiziellen Statistiken gar nicht als arbeitslos gelten. Hinzu kam noch, dass noch 1990 der Ausbildungsmarkt im Osten dramatisch einbrach und so ein Teil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen statistisch unberücksichtigt blieb. Mit anderen Worten, die Arbeitslosenstatistiken spiegeln nur einen Teil jener Problemlage, die für die sozialpsychologische Betrachtung des Transformationsprozesses entscheidend ist. Die Sozialstruktur Ostdeutschlands veränderte sich grundlegend. Nach der Vereinigung hat sich das Wachstum des tertiären Sektors, des Dienstleistungsbereiches, zulasten des sekundären Sektors, Industrie und Handwerk, und des bereits stark geschrumpften primären Sektors, der Landwirtschaft, fortgesetzt. Die erhebliche Tertiarisierungslücke der DDR, diese hinkte um ca. 25 Jahre hinter der Bundesrepublik zurück, wurde quasi über Nacht beseitigt. Im Zuge der schmerzlichen Krise der ostdeutschen Industrie und Landwirtschaft wurde eine Entwicklung, die in Westdeutschland 25 Jahre gedauert hatte, praktisch binnen über Nacht nachgeholt. 1989-90 zählte in Ostdeutschland etwa die Hälfte aller Beschäftigten als Arbeiter. Schnell war es weniger als ein Viertel. Diese Entwicklung entspricht einem Trend in westlichen Industriegesellschaften. Der Transformationsprozess hat diese Entwicklung radikal befördert. Hier zeigte sich bereits ein Trend. In Ostdeutschland hatte sich der Wandel in einer radikalen Beschleunigung gezeigt, wie es bislang in der westlichen Welt untypisch war. Erst Jahre später sollte sich erweisen, dass das Tempo der Veränderung in Ostdeutschland nicht etwas ganz Spezifisches gewesen war, sondern im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung allgemein typisch werden sollte. Die nachholende Modernisierung war so auch zu einem vorausgehenden Entwicklungstrend geworden, zumindest was die Geschwindigkeit anbelangte. Kohls aus Anlass der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion am 1. Juli 1990 in einer Fernsehansprache geäußerte Zuversicht, es würde niemand schlechter gehen als zuvor und überall würden blühende Landschaften entstehen, entsprach exakt den Vorstellungen der allermeisten Menschen im Osten, die am 18. März 1990 ihre Wahlentscheidung treffen ließen. Genug der Experimente, nun endlich wollte die übergroße Mehrheit selbst im Schaufenster leben. Der Wahlausgang am 18. März 1990 war ein Hinweis, wie stark die ostdeutsche Gesellschaft bereit war, die Diktatur gegen neue Heilsversprechen einzutauschen. Ganz offenkundig hatte der Osten die Schnauze voll von Zukunft. Kaum jemand hatte Lust, erneut auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu warten. Die Zukunft sollte jetzt und heute beginnen. Freiheit und Demokratie hießen für die meisten richtiges Geld, die D-Mark zu besitzen. Im Prinzip war das eine Situation, in der Kohl als neuer Patriarch agieren musste, selbst wenn er es nicht gewollt hätte. Die Wahlversprechen und das Wahlverhalten würden heute als Populismus bezeichnet werden. In das Jahr 1989 gingen die meisten Ostdeutschen hoffnungslos, ohne Hoffnung, dass sich bald etwas ändern würde. Nur eine kleine Minderheit engagierte sich für Veränderung. Eine größere Minderheit war so hoffnungslos, dass sie wegging, flüchtete und große Gefahren für das eigene Leben in Kauf nahm. Von diesem Staat war nichts zu erwarten, so der weit verbreitete Tenor. Am Ende des Jahres war die Überraschung, Freude bei den meisten, ob aktiv oder passiv, schier grenzenlos. Die Hoffnungslosigkeit hatte sich in pures Glück verwandelt für die absolut meisten Menschen, ohne eigenes Zutun. Die Gesellschaft ging dementsprechend in das Jahr 1990 und die folgende Wiedervereinigung ganz anders als in das Jahr 1989, mit sehr, sehr hohen Erwartungen. Sie waren gespeist von einer traditionellen Staatsgläubigkeit. Dieser neue Staat versprach dann auch das Blaue vom Himmel herunter. Die Hochglanzkataloge der Versandhäuser und das Westwerbefernsehen schienen nicht mehr nur Schaufensterversprechen zu sein, sondern alsbald Lebensrealität. Der bundesdeutsche Staat würde dafür sorgen. Für Ostdeutsche änderte sich alles. Die kaum Grenzen kennenden Hoffnungen bargen einen sehr hohen Enttäuschungsfaktor bereits in sich, weil sich viele einer Täuschung hingaben. Der Staat würde es richten. Für viele Ostdeutsche wurde der Westen tatsächlich zum Glück, zum Erfolg, zum erträumten oder wenigstens erwarteten Leben in Freiheit und Wohlstand. Für viele andere trat das nicht ein. Sie wurden tief enttäuscht, nicht nur, weil sie überspannte Erwartungen gehegt hatten, sondern weil sie gar keine Chance bekamen, ein Leben jenseits staatlicher Alimentierung zu entfalten. Ostdeutschland erscheint wie vor 1989 als eine stark fragmentierte, tief gespaltene, in sich zerrissene und zerstrittene Gesellschaft. Der größte politische Irrtum liegt am Beispiel Ostdeutschlands offen. Die Annahme, wer sozial befriedet und zufrieden sei, werde Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat, sprich die westlichen Werte wie von selbst stützen, stimmt nicht. In dem Maße, in dem die Ostdeutschen sozial im Westen angekommen waren, fingen sie an, sich von ihm zu distanzieren. Zunächst nutzte dafür ein Drittel bis zur Hälfte der Gesellschaft ab Mitte der Nullerjahre die PDS-Linke und andere Populisten, seit Mitte der 2010er Jahre die AfD und deren Umfeld. Dieses Reaktionsmuster ist kein typisch ostdeutsches. Es lässt sich so oder ähnlich in vielen Regionen der Welt beobachten. Anerkennung und Missachtung gehen Hand in Hand. Fehlt Anerkennung, wird das als Missachtung wahrgenommen. Anerkennung stellt eine Bedingung für Selbstanerkennung dar. Anerkennung stellt eine oft unterschätzte Vorbedingung für gelebte Freiheit dar. Überall auf der Welt sehen wir große Gesellschaftsgruppen, die sich nicht anerkannt fühlen, die sich als zurückgesetzt wahrnehmen, die sich als ausgegrenzt bezeichnen. Es geht nicht einmal um die Frage, ob es so ist oder nicht. Und meistens stimmt das durchaus. Denn tatsächlich ist die Macht von Emotionen wirkungsvoller als jede Sozialstatistik. Emotionen verbinden, Statistiken sind kalt. Ostdeutschland hat bis heute einen vergeblichen Kampf um Selbstanerkennung geführt. Die in der DDR existierende Spaltung der Gesellschaft schien 89-90 kurzzeitig aufgehoben zu sein. Eine Illusion. Noch 1990 ist die alte politische Spaltung öffentlich geworden, die sich nun rasch durch neue Spaltungstendenzen aufgrund der gesellschaftspolitischen Entwicklung erweiterte, verfestigte und zugleich von ihnen überlagert worden ist. Deswegen kann die heutige Situation in Ostdeutschland auch nicht allein mit den Jahren seit 1990 erklärt werden. Die ostdeutschen Erfahrungsräume im 20. Jahrhundert parzellierten die Gesellschaft, je nachdem, wie man wo in den verschiedenen Staatssystemen stand. Der Transformationsprozess hat das verstärkt, weil die hinzugetretenen Führungskräfte aus dem Westen fast durchweg mit anderen Erfahrungen, Einstellungen, Vorstellungen und Herangehensweisen Takt und Richtung vorgaben. Eine Durchmischung Ost und West fand nicht statt. Westler traten durchweg als Vorgesetzte in Erscheinung. Der Osten nahm sich als unterlegen, deklassiert und Befehlsempfänger wahr. Kennzeichen von Ostdeutschen war es, sich dafür rechtfertigen zu müssen, Ostdeutsch zu sein. Dafür gab es zwei Strategien: die Herkunft zu leugnen oder unentwegt darüber zu reden. Beides machte die Sache nicht einfacher. Ostdeutsch ist eine Zuschreibung, eine Herkunft, ein sozialer Ort, eine Erfahrung, für manche sogar Heimat. Es stellt eine Abgrenzung dar, die ausgrenzt. Letztlich aber haben wir es mit einer konstruierten Machthierarchie zu tun, ganz unabhängig davon, wie die Einzelnen sich selbst sehen. Viele sagen, die Unterscheidung in Ostdeutsch und Westdeutsch sei überflüssig geworden. Im Prinzip stimmt das. Nicht nur Kosmopoliten sehen das so. Verwurzeltere Menschen, die seit ihrer Geburt in dem Landkreis leben, in dem sie geboren worden sind, und das sind in Deutschland immerhin 50% aller Menschen, werden das überwiegend etwas anders sehen. Warum das so ist? Das hängt mit den Erfahrungsräumen zusammen. Und in die kommt der Sparkassendirektor aus Wanne-Eickel, der seit 1991 in Halle. Der Historiker aus Gladbeck, der seit 1994 in Rostock. Der Bauunternehmer aus Bayreuth, der seit 1997 in Jena. Die Verwaltungsdirektorin aus Vechta, die seit 1991 in Görlitz. Oder die Journalistin aus Pforzheim, die seit 1998 in Frankfurt an der Oder Karriere machte. Einfach nicht hinein. Ob sie wollen oder nicht. Insofern ist Ostdeutschland keine Sache des Willens, auch nichts, was man ablegen könnte. Das hat bei den nach 1990 Geborenen nicht aufgehört. Und auch hier gilt wieder, natürlich betrifft das nicht alle, aber laut Umfragen die meisten. Insofern ist das Beharren darauf, es sei doch längst nicht mehr wichtig, woher jemand käme, ein gutes Indiz dafür, woher die Person kommt, die es formuliert. Fast immer ist es kein Ostdeutscher. Revolution und Wiedervereinigung konstituierten nicht nur Ostdeutsche. Das Jahr 1990 erfand auch die Bundesrepublik neu, denn der rheinische Kapitalist und der Hamburger Antikapitalist fanden sich auf einmal auf derselben Seite der Barrikade, wenn es um ihre Erfahrungsräume und ihre Haltung zur alten Bundesrepublik ging, wieder. Ostdeutsche haben ganz nebenbei und absichtslos die Westdeutschen in den 1990er Jahren einander näher gebracht. Die historischen Ereignisse trafen den Westen völlig unvorbereitet, in fast jeder Hinsicht. Der Gesellschaftstheoretiker Niklas Luhmann brachte es auf den Punkt. Die Wiedervereinigung hat das Idyll, das die Bundesrepublik war, beendet. Sein intellektueller Gegenspieler Jürgen Habermas sah das ganz ähnlich. Es ist ja nicht so, als sei auch nur eines unserer systemspezifisch erzeugten Probleme durch den Sturz der Mauer gelöst. Als sich die Bundesrepublik und die DDR 1990 vereinten, war zwar viel vom neuen Deutschland die Rede. Tatsächlich hat kaum jemand zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen daran gedacht, dass es auch Zeit sei, die Bundesrepublik, wie sie bis dahin existierte, zu verabschieden. Was sollte sich ändern? Man ändert doch nichts nach einem Sieg. So ungefähr dachte auch Joachim Löw nach dem WM-Triumph 2014 in Brasilien. Arnulf Baring, Jahrzehnte einer der wichtigsten öffentlichen Intellektuellen der Bundesrepublik, warnte 1991 in einem vielbeachteten Bestseller vor der Verostung der Bundesrepublik, vor der Verwahrlosung der Proletarisierung. Im Osten kenne man keine zielstrebige, harte und initiativreiche Arbeit. In der DDR blieb niemand, so der Politikwissenschaftler, der energisch, zielstrebig, initiativreich war. Damit nicht genug. Das Regime hat fast ein halbes Jahrhundert die Menschen verzwergt, ihre Erziehung, ihre Ausbildung verhunzt. Baring sagt nicht nur, das Regime wollte hirnlose Rädchen im Getriebe, willenlose Gehilfen erziehen. Er meinte, es sei ihm restlos gelungen. Wir können den politisch und charakterlichen Belasteten ihre Sünden vergeben, alles verzeihen und vergessen. Es wird nichts nützen, denn viele Menschen sind wegen ihrer fehlenden Fachkenntnisse nicht weiter verwendbar. Mit anderen Worten, Ausschuss. Arnulf Baring war nicht irgendein Spinner oder Außenseiter. Er sprach aus der Mitte der bundesdeutschen Gesellschaft. Er verkörperte sie geradezu. Die Reihe solcher Pauschalisierungen und Skandalisierungen ließen sich endlos fortsetzen. Sie bestätigen, wie viele einflussreiche Westdeutsche an einer Konstruktion namens Ostdeutsche werkelten. Der Subtext des Einigungsprozesses liegt in solchen Offenbarungen. Er lautet: Wir, die Westler, haben ein siegreiches, ein überlegenes System, und zwar in jeglicher Hinsicht. Nicht nur wirtschaftlich, politisch, kulturell, nein. Auch die Menschen sind euch überlegen. Ihr könnt zwar nichts dafür, ihr seid gezwungen worden, so verzwergt zu werden, nur müssen wir euch halt umerziehen. Das wurde natürlich nicht Umerziehung oder Re-Education genannt. Oh Gott bewahre, natürlich nicht. Das Schlagwort der Stunde, des Tages, des Jahres, der Jahre seit 1990 lautete Anpassung. Es war ein nicht gerade vornehmes Synonym für das, was in den folgenden Jahren folgte, den Ostdeutschen abverlangt worden ist. Anpassung als erzwungener und erwünschter Vorgang war nichts anderes als das unausgesprochene Umerziehungsprogramm. Anpassung hieß, ihr müsst so werden, wie wir glauben, dass wir sind. Natürlich, der Osten hätte sich allein oder den Westen und vieler Westdeutsche im Osten nicht aus der Jauche ziehen können, das ist gar keine Frage. Gerade der gesamte öffentliche Dienst konnte nur mit der westdeutschen Erfahrung so schnell und reibungslos installiert werden. Es geht nicht um das Ob, es geht um das Wie. Durch den Untergang des Kommunismus fühlte sich der Westen derart in seinem Sein und Wesen bestärkt, dass er glaubte, seine Mission bestehe nun folgerichtig darin, den Rest oder wenigstens Ostdeutschland und Osteuropa nach seinem Ebenbild zu formen. Viele Westdeutsche, die nun in den Osten zur Arbeit kamen, reden noch heute darüber, wie koloniale Abenteuerschriftsteller in vergangenen Zeiten schrieben. Neugierig, herablassend, patriarchalisch und vor allem immer wieder aufs Neue verwundert darüber, dass dort alles anders sei als hier. Passend dazu nannten die Beamten und Angestellten, die ab 1990 im Osten arbeiteten, ihren finanziellen Gehaltszugewinn Bush-Zulage. Reformen müssen sich daran orientieren, was die Gesellschaft er- und vertragen könne. Solche Überlegungen finden sich immer wieder, ob in der Verantwortungsethik von Max Weber oder den Grundüberlegungen des Ordoliberalismus, die der sozialen Marktwirtschaft zugrunde lagen. Gesellschaftliche Interessen müssen abgewogen und ausgeglichen werden. Eine Balancepolitik vermeidet zu viel und zu wenig Veränderung, sondern sucht die Mitte. Solche Erwägungen spielten ab 1990 für Ostdeutschland keine Rolle. Das Modell war denkbar einfach. Die ostdeutsche Wirtschaft wird einer radikalen Privatisierung unterzogen und für die Marktwirtschaft fit gemacht. Die Späne, die dabei entstehen, würde der Sozialstaat auffangen und abfedern. Die Wirtschaft der DDR war der radikalsten Schocktherapie im postkommunistischen Europa unterzogen worden. Der wirtschaftliche Absturz war immens. Im Oktober 1990 hatte sich die industrielle Erzeugung in Ostdeutschland im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Seit Juli 1990 gingen Tag für Tag 10.000 Arbeitsplätze verloren. Im Osten brach alles zusammen. Der Westen erlebte einen Konjunkturaufschwung. Die ostdeutschen Banken und Sparkassen sind durchweg weit unter ihrem Wert an westdeutsche Finanziers, zum Beispiel Deutsche Bank, Dresdner Bank, verkauft worden. Insgesamt gaben westdeutsche Banken 412 Millionen Euro für den Kauf von DDR-Banken aus und erwarben damit Altschuldenforderungen in Höhe von 22,25 Milliarden Euro. Das war eines der einträglichsten Geschäfte, denn die Banken kauften eben nicht nur die Strukturen, Gebäude, Grund und Boden, Kundenunterlagen, weit unter Wert. Sie erhielten ebenso die Schulden und Kreditforderungen. Die Gewinne häuften sich hier zu vielen, vielen Milliarden. So wie die CDU und Banken sich bestehende Strukturen im Osten mehr oder weniger zum politischen oder finanziellen Spottpreis aneigneten, so verfuhren auch die großen Versicherungen, zum Beispiel die Allianz. Sie kauften das ostdeutsche Versicherungswesen spottbillig auf und strichen Unternehmensgewinne in neuen Dimensionen ein. Ebenso ist mit den Stromnetzen verfahren worden, die an bundesdeutsche Konzerne, zum Beispiel Preußen Elektra, RWE, Bayernwerk, verramscht wurden oder mit den Tageszeitungen der DDR. Ungeschrieben ist dabei übrigens bislang das Kapitel der vereinigungsbedingten Kriminalität. Die historische Forschung hat hier noch ein weitgehend unbeackertes Forschungsfeld vor sich liegen. Der Osten blieb seit Mitte der 1990er Jahre etwa bei einer Wirtschaftsleistung von 2/3 des Westens stehen. Seit einigen Jahren wird wieder ein leichter Rückgang der Leistung verbucht. Die verantwortlichen Regierungen verwiesen mit Recht auf die unglaublichen Mittel, die zur Verfügung gestellt wurden, auf die hohen Transferleistungen, auf ein Schmuck anzuschauendes Ostdeutschland zwischen Ostseeküste und Erzgebirge. Ihrem wichtigsten Argument, dass die Lebensverhältnisse gleichwertig seien, kann man bei einem Blick in entsprechende Statistiken kaum widersprechen. Allerdings bedurfte es dafür einer Grundgesetzänderung. Bis 1994 war dort in Artikel 72 von der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse die Rede. Erst seither ist von der Gleichwertigkeit zu lesen. Dass aber Ostdeutschland in fast 30 Jahren deutscher Einheit sich der westdeutschen Wirtschaftsleistung nur um ganze 22% angenähert hat und konsequent bei 2/3 verharrt, geht in diesen Rechnungen schnell unter. Ostdeutschlands Wirtschaftsstruktur hat nicht den erhofften Schub durch einen neuen Mittelstand erfahren und die ostdeutsche Wirtschaft agiert überwiegend als verlängerte Werkbank. keine relevante Unternehmenszentrale, keine Stammbetriebe in größerer Anzahl und kaum industrieeigene Forschungs- und Entwicklungszentren stehen in Ostdeutschland. Von den 500 wichtigsten deutschen Unternehmen stehen nur 7 in Ostdeutschland. Die gesamten Transferleistungen seit 1991 werden mal mit 1, mal mit 1,5, mal mit 2 Billionen Euro angegeben. Das ist eine so unfassbar hohe Summe, dass es fast schon egal anmutet, wie hoch sie nun wirklich ausfällt. Die deutsche Einheit wird häufig nur als technokratischer Prozess geschildert, der vor allem Geld verschlungen habe. Die DDR war eine Arbeitsgesellschaft. Die ostdeutsche Arbeitsgesellschaft war als eine Rundumversorgung organisiert, von der Wiege bis zur Bahre. Der komplette Zusammenbruch der ostdeutschen Arbeitsgesellschaft von einem Tag auf den anderen konnte gar keine anderen als verheerende Folgen zeitigen. In dieser Perspektive ist nicht mehr die Friedlichkeit der Revolution 89-90 das Wunder, sondern die Friedlichkeit des ostdeutschen Transformationsprozesses 1990 bis 2005. Die Menschen verloren nicht nur ihre Arbeit, sondern auch soziale Beziehungen, soziale und kulturelle Positionen sowie sozialen Zusammenhalt, der größtenteils über die Arbeit gestiftet und gefestigt worden war. Es gab fast nichts, was nicht mit der Arbeit im engsten Zusammenhang stand. Einkommen, Freizeit, Urlaub, Gesundheitsvorsorge, Krankenbetreuung, Kultur, Rentnerbetreuung, Freundschaftsbeziehung, Liebe und Sexualität, Feierkultur, Kinderbetreuung. Der Wertehorizont ist hier wesentlich geprägt worden. Es geht nicht darum, diese Verhältnisse zu idealisieren. Ich selbst habe sie gehasst und mich ihnen, soweit es im System ging, frühzeitig entzogen. Aber sie müssen zur Kenntnis genommen werden, um zu verstehen, was Millionen verloren. Denn der Gewinn an Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie stellt sich für die einen, wie für mich zum Beispiel, als uneingeschränkt positiv dar, verbunden mit keinerlei Verlusten, nur mit Gewinn. So sah und so sieht das nur eine Minderheit. Für die übergroße Mehrheit bedeuteten Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nur einen Zugewinn, dem Verluste gegenüberstand. Damit meine ich nicht die Gruppe der überzeugten SED-Kommunisten. Gemeint sind jene in der DDR lebenden Menschen, die ganz und gar überwiegende Mehrheit, die sich missmutig eingerichtet hatte, loyal, durchaus widerspruchsbereit, nörgelnd, opportunistisch, ihr Menschenrecht auf Anpassung wahrnehmen, die über Jahre und Jahrzehnte im System sozialisiert wurden, die angenehmen Seiten mitnehmend, die nervigen hinnehmend. 89-90 konnten letztere abgestreift werden, ohne dass sie selbst aktiv werden mussten. Ab 1990 gingen auch die angenehmen Seiten verloren. Das Kollektiv löste sich auf, die Einzelnen versuchten, sich gesellschaftlich neu zu erfinden, was schwierig war, da es keine Orientierungs- und Haltepunkte gab. Nicht einmal der Weg zum Arzt war der gleiche. Zuvor musste erst einmal unter gefühlt 500 Versicherungen die richtige ausgewählt werden und niemand half einem dabei. Alles flog einem um die Ohren. In einer solchen Situation schauen sich Menschen um und fragen sich, und wie war es eigentlich früher? Siehe da, viele fanden nun, früher war es einfacher, übersichtlicher, kuscheliger. Es kam nun aber hinzu, dass viele Westler oder Ostdeutsche, wie ich, dieser Rückbesinnung verständnislos und ablehnend gegenüberstanden. Ignorant und arrogant wurde nämlich missachtet, dass die Ostdeutschen mit dem Untergang der DDR-Arbeitsgesellschaft auch einen Großteil ihrer Lebenszusammenhänge und Organisationsform, sprich ihrer Lebenskultur, verloren hatten. Die Lebensqualität messen Wissenschaftler, Politikerinnen und Journalisten fast durchweg an Kennziffern. Wie sind die Haushalte technisch ausgestattet? In welchem Verhältnis stehen Einkommen und Ausgaben? Kommt es zur Kapitalbildung? Wohin reisen die Menschen? Solche Fragen sind wichtig, weil sie den meisten Menschen wichtig sind, und solche Kennziffern können gut zeigen, wie viele nicht teilhaben können. Der Osten holte im Konsum wahnsinnig schnell auf. 1992 sah es in ostdeutschen Wohnzimmern im Prinzip so aus wie in westdeutschen, vielleicht sogar einen Tick moderner, weil gerade alles erst angeschafft worden war. Das Problem: Wenn man erst einmal alles hat, was man glaubt zu benötigen, ist man auch nicht glücklicher, weil man den vorherigen Zustand schneller vergisst, als die neuen Geräte kaputt gehen oder veraltet sind. Und dies geht bekanntlich ziemlich schnell. Die Mobilität, die seit 1990 den Ostdeutschen abverlangt worden ist, stellt einen radikalen soziokulturellen Bruch mit der bisherigen, der in jeder Hinsicht immobilen Entwicklung dar. Das unglaublich hohe Tempo der Monate 89-90 ist nahtlos von einer ebenso hohen Veränderungs- und Transformationsgeschwindigkeit abgelöst worden. Dabei gab es eine Kontinuität, die Ostdeutschland ganz entscheidend prägte: der Weggang. Nach 1990 gingen Ostdeutschland Hunderttausende, vorwiegend junge Leute, verloren. Von ihnen profitieren andere Regionen Deutschlands. Dass sie Ostdeutschland in vielerlei Hinsicht fehlen, scheint unbestritten. Von 1949 bis zum 30. Juni 1990 sind über 5 Millionen Ostdeutsche nach Westdeutschland gegangen. Das entspricht der Einwohnergröße von Norwegen, Irland oder Finnland. Mit der staatlichen Einheit war die innerdeutsche Migration nicht beendet. Bis 1997 kamen rund 1,5 Millionen weitere hinzu. Trotz Zuwanderung aus der alten Bundesrepublik wies Ostdeutschland ohne Berlin 2017 insgesamt rund 2 Millionen weniger Einwohnerinnen und Einwohner auf als noch 1991. Zwei demografische Faktoren verstärkten die pessimistischen Zukunftsaussichten speziell für Ostdeutschland. Die Landflucht nimmt immer mehr zu, ein typischer Trend für westliche Gesellschaften, der in Ostdeutschland besonders dramatische Ausmaße angenommen hat. Eine chronische Unterversorgung der medizinischen Betreuung ist nur eine von vielen negativen Begleiterscheinungen. Und die Gesellschaft ist einem fortwährenden Alterungsprozess ausgesetzt. Ostdeutsche tragen einen schweren Rucksack der Geschichte mit sich herum, der prall gefüllt ist. Anders als die Westdeutschen kannten sie bis 1990 keine kollektiven demokratischen und freiheitlichen Erfahrungen. Nur bedeutet Sehnsucht nach Freiheit und Demokratie noch lange nicht, auch zu wissen, wie es eigentlich geht, wie beschwerlich Freiheit und Demokratie tatsächlich sind, weitaus beschwerlicher und anstrengender als irgendeine andere gesellschaftliche Form des Zusammenlebens. Wenn man das nicht erlernt hat, wird es schwierig, den Staat, der die Lebensform garantieren soll, zu akzeptieren. Man muss ihn nämlich auch erlernen wollen. In Ostdeutschland kam hinzu, dass die Kommunisten bis zum Untergang 1989-90 permanent Begriffe wie Freiheit, Demokratie, Rechtssicherheit zu erklären, zu verteidigen, zu legitimieren versuchten für ihr eigenes System. Niemand konnte sich der ideologischen Dauerbeschallung entziehen. Niemand. Eine Diktatur basiert, anders als eine Demokratie, nicht auf Vertrauen. Sie benötigt sie nicht einmal. Demokratie benötigt Vertrauen. Wenn man das nicht erlernt hat, ist es auch schwierig, Demokratie, repräsentative Demokratie zu akzeptieren und demokratisch zu denken und zu leben. Traditionen und Diskurse haben die eigentümliche Eigenschaft, dass sie wirken und mächtig sind, ohne dass wir sie kennen, ohne dass wir sie erkennen, ohne dass wir von ihnen erfahren müssen. Drei solcher tradierten Diskursstränge erscheinen in Ostdeutschland besonders durchzuschlagen. Illiberales Denken, Nationalismus und Rassismus. Alle drei hängen zusammen. Sie äußern sich im Ruf nach einem starken Staat und der Sehnsucht nach einer homogenen Gesellschaft, in der Ausgrenzung von Lebensformen, die von angeblichen, der eigenen Tradition entsprechenden abweichen. Die Zukunftsvision bezieht sich auf eine homogene, intakte, warme und solidarische, nicht den Verwerfungen der Gegenwart ausgesetzte Gesellschaft, die in allen Ländern, so diese Vision, schon einmal in der jüngeren Vergangenheit angeblich existiert hatte. Der Ruf nach vorn wird ganz bewusst als ein Schritt oder mehrere zurück dargestellt. Darin sind sich Links- und Rechtspopulisten übrigens einig. Genauso in ihrer Anbetung autoritärer Regierungen wie der russischen. Außenpolitische Strategien sagen sehr viel über innenpolitische Absichten. Gegenwärtig scheint es so, als kulminiere Ostdeutschlands Weg im autoritären Populismus. Wie immer in der Geschichte gibt es genügend Anlässe für Hoffnung. Denn auch in Ostdeutschland ist noch keine Mehrheit fest entschlossen, zu den Populisten überzulaufen. Noch hält die Mehrheit an Demokratie und Freiheit fest. Wahrscheinlich ist dennoch ein weiterer Rechtsruck in der ostdeutschen Gesellschaft. Das größte Problem gegenwärtig besteht darin, dass Ostdeutschland in vielerlei Hinsicht, so wie die Politik agierte und die Gesellschaft reagierte, Entwicklung in Westdeutschland, aber auch in anderen Teilen Europas immer nur wenige Schritte voraus war. Ostdeutschland erscheint vor allem in seiner politischen Entwicklung als Modell der Moderne und Labor der Globalisierung, die Demokratinnen und Demokraten ernst nehmen sollten. Sie müssen daraus lernen, um zu verhindern, dass weitaus mehr ins Schlingern gerät als nur Ostdeutschland.
Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk war das mit seinem Vortrag über den Weg Ostdeutschlands von der Diktatur in die Demokratie. Ja, und wenn man seiner Analyse folgt, ist die Demokratie hierzulande Risiken ausgesetzt, aber eben zum Glück auch kein ganz hoffnungsloser Fall. Ja, und wir alle können etwas dafür tun, dass sie erhalten bleibt. Zum Beispiel, indem wir einander zuhören und das Erleben und die Perspektiven der anderen anerkennen. Ja, und ich habe es ja vor dem Vortrag schon gesagt, wir wollen euch zuhören.
Deutschlandfunk Nova.
Hi, ich bin Tina, ich bin 1982 in Leipzig geboren.
Ich bin Rahel, ich bin 1990 in Siegen in Nordrhein-Westfalen geboren.
Tina Howard und Rahel Klein, unser Ost-West-Reporterinnen-Duo, werden durchs Land reisen, auf der Suche nach euren Geschichten.
Dass ich ein Wessi bin, hat in meinem Leben eigentlich nie eine Rolle gespielt.
Ich bin 7 Jahre alt gewesen, als die Mauer fiel.
Die Mauer ist weg. Aber steht sie unsichtbar irgendwie doch noch?
Wir reden viel zu oft übereinander und nicht miteinander.
Das wollen wir jetzt ändern. Und dafür brauchen wir euch.
Was verbindet euch 30 Jahre nach dem Mauerfall mit Ost und West?
Schreibt uns eure Erlebnisse, Erinnerungen und Gedanken. Und schickt eine Nachricht an mail@deutschlandfunknova.de.
Und da kommen wir euch besuchen.
Ja, erzählt uns eure Geschichten. Und zwar bis zum 10.10. So lange geht die Aktion. Und wenn ihr noch ein paar mehr Infos dazu haben wollt, schaut einfach auf unserem Instagram-Account vorbei. Ja, das war's für heute. Morgen geht es weiter mit dem Mauerfall, beziehungsweise damit, wie es dazu kam. Friedliche Revolution werden die Ereignisse 1989 ja auch genannt, aber so friedlich war das damals gar nicht, sagt zumindest der Historiker Martin Sabro. Er beschreibt in seinem Vortrag, was damals vor und hinter den Kulissen vor sich ging, wie knapp die Proteste an einer blutigen Zerschlagung vorbeigeschraubt sind und warum die SED damals nicht das Militär einsetzte, um die DDR zu retten, obwohl sie es hätte tun können. Katrin Ohlendorf war für euch im Hörsaal. Passt auf euch auf und bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.